Und danke dafür, dass das so dicht zusammenliegt, Herr. Da ist auf der einen Seite der Karfreitag mit dem Leid, mit dem, was du auf dich genommen hast, aber es bleibt nicht dabei. It's only Friday, Sunday is coming. Und ich danke dir, dass dieser Sonntag da ist. Ich danke dir dafür, dass du auferstanden bist, Herr. Dass Erlösung so nah beieinander liegt, dass da liegt die Last, die du, wo du die Schuld der ganzen Welt auf dich genommen hast. Und erst der Befreiungsschlag, dass du uns neues Leben gegeben hast, die Kraft der Auferstehung. Und weil du lebst, dürfen wir auch leben. Und das bitte ich dich jetzt, dass das einfach nochmal so richtig neu für uns deutlich wird heute Morgen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen hier zu unserem Ostermorgen-Gottesdienst. Sind ein bisschen weniger Leute da, vermutlich werden heute Abend ein paar mehr Leute da sein, wenn wir unseren ersten Gottesdienst in der Fernhaberstraße starten. Gut. Wer von euch war im Ostergarten? Wow, cool. Wer war noch nie im Ostergarten? Nächstes Jahr, okay? Gerade schon mal dick in den Terminkalender eintragen. Die meisten, die da jetzt auch das erste Mal waren, die haben gesagt, wow, warum war ich da nicht schon letztes Jahr und warum habe ich da niemanden eingeladen? Das ist echt eine richtig coole Sache. Also richtig beeindruckend, das mitzuerleben, was Jesus für uns getan hat. Manche stellen sich da halt eben vor, da steht eine Kerze da und ein Palmzweig und dann läuft man ran vorbei, aber es ist sehr, sehr eindrücklich. Das mitzuerleben, einfach nochmal so deutlich gemacht zu bekommen, was Jesus getan hat für uns. Und dann nachher ins Finale, ja, die Auferstehung, am Freitagmorgen waren wir da. Du gehst durch dieses kühle Grab sozusagen und kommst dann in diesen Auferstehungsraum und die Sonne scheint und die Gruppe ist am Tanzen und singt von dem Sieg Jesu. Das ist richtig stark. Und da fragt man sich manchmal, die Kirchen hatten ja dem Ostergarten untersagt, am Karfreitag Tickets zu verkaufen, weil das ist ja ein religiöses Fest. Und das sollte man eigentlich, letztes Jahr mussten sie sogar den Ostergarten schließen am Karfreitag, weil es halt ein religiöses Fest ist und da macht man keinen Ostergarten oder so irgendwas. Also irgendwie ein bisschen komisch, ja. Zumindest die Tanzgruppe durfte starten, das war eigentlich auch nicht erlaubt, das war eigentlich auch verboten, weil am Karfreitag darf man nicht tanzen. Das ist ja eine Beerdigungsfeier. Ja, manchmal denkt man, was geht so in manchen Köpfen vor? Und tatsächlich, wie wir eben gesungen haben, Karfreitag und Ostern liegt eigentlich total zusammen. Ich habe es eben schon im Gebet auch erwähnt. Wir hatten öfters mal diesen Video gezeigt. Verschiedene von euch haben den auch schon angeklickt, YouTube, unter dem Titel It's Friday, but Sunday is coming. Macht das mal echt im YouTube. Habt ihr den mal gesehen? Von Lockridge. Und das ist der Punkt. Und heute Morgen geht's halt um Ostern. Eigentlich auch um Karfreitag. Aber es blieb nicht an Karfreitag. Und ich darf euch heute Morgen sagen, was die Kraft der Auferstehung bedeutet. Ich habe extra so eine Schrift genommen. Herculicum heißt die irgendwie. Herkules. Ja, dies Kraft zum Ausdruck. Kraft der Auferstehung. Und das Unterthema sagt Jesus, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Ich finde das so stark. Und mein Wunsch ist einfach heute Morgen, dass wir alle, vielleicht bist du hier und hast mit dem Glauben gar nicht so eine Beziehung, gar nicht so viel zu tun, aber dass dir auch bewusst wird, was Kraft der Auferstehung bedeutet. Und vielleicht gehörst du zu den vielen anderen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind und sich vielleicht immer krampfhaft überlegen müssen, was hat's denn jetzt wirklich mit Ostern auf sich? Ja, weil man das immer wieder gehört hat. Und das möchte ich in den nächsten Minuten einfach mal mit dir teilen. Wie gesagt, das Unterthema hier, weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Das ist aus Johannes 14, Vers 19. Das hat Jesus gesagt, kurz bevor er ans Kreuz ging. Er hat gesagt, Leute, da wird jetzt was passieren. Ihr werdet das nicht einordnen können. Das wird mit Trauer, mit Leid, mit Folter, mit Tod zusammenhängen. Aber da wird am Ende was stehen. Und weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Nach dem Tod Jesu meinten viele, diese Jesus-Geschichte, die sei jetzt durch. Es ist wie mit so vielen großen Menschen, die mal gelebt haben, vielen Religionsstiftern, vielen Geschichtsleuten, die lebten, führten großartiges Leben und starben dann. Auf tragische Weise. Passt gut zu Jesus am Kreuz. Doch dann passierten seltsame Dinge. Und dafür haben wir zum Beispiel die Apostelgeschichte. Dann passierten echt ganz komische Dinge. Die brachte die Bevölkerung durcheinander, die Römer, den religiösen Klerus. Da wurden plötzlich Kranke gesund. Da haben Menschen sich scharenweise zu Tausenden Gott hingewandt und sie fingen an, Gott zu preisen, brachen aus der Tradition aus, hatten keine Angst mehr. Da waren solche einfache Leute, Fischer, die nie sich trauten, den Mund aufzumachen und sie predigten plötzlich eine Stunde, zwei Stunden und keiner schlief ein. Ja? Die Leute kamen scharenweise nach vorne, ließen sich taufen, wurden gesund. Es ist so viel passiert und alle fragten sich, was geht da ab? Und diese Anführer, die sogenannten Apostel, die einen wollten sie heilig sprechen und die anderen wollten sie köpfen. Und sie wurden festgenommen und dann heißt es im Apostelgeschichte Kapitel 4, werden sie verhört. Da heißt es im Vers 7, und nachdem sie sie in die Mitte gestellt haben, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, also erfüllt mit Gott, mit seiner Gegenwart zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste. Da müssten wir eine kleine Pause machen, da müssten wir sagen, ihr Akademiker, ihr Philosophen, ihr intelligenten Menschen, ihr Deutsche, ihr, die ihr nur das glaubt, was ihr seht. Vers 9, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr von den Toten, im Namen Jesu des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und dieser letzte Satz, den Petrus hier sagt, bringt zum Ausdruck, warum Menschen so wenig mit Gott erleben. Weil wir selbst entscheiden, was richtig und was falsch ist. Weil wir nur das glauben, was wir sehen. Und weil wir entscheiden, welcher im Bild dieses Baus gesprochen, er nennt ja diesen Bau, der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der ist zum Eckstein geworden. Wir entscheiden, welcher Stein für unser Lebenshaus entscheidend wichtig ist und welcher Stein halt nicht wichtig ist. So, und viele schmeißen halt diesen Stein weg. Das hat was mit Tradition zu tun, das hat was mit Langeweile zu tun, das hat was mit Gesetzlichkeit zu tun, brauchen wir nicht. Und genau dieser Stein, von dem spricht Petrus, der ist zum Eckstein, Grundstein geworden. Darauf kann sich das Leben aufbauen. Kraft der Auferstehung. Und viele, die hier sitzen, die würden dazu Amen sagen. Die haben das nämlich erlebt. Wir haben in letzter Zeit viel diese Kraft der Auferstehung erlebt. Viele Beispiele. Wir haben vielfach Mails durch die Gegend geschickt und haben gebetet, haben Gott angefleht. Und ich möchte euch heute Morgen mal so ein paar Beispiele nennen, was mit der Kraft der Auferstehung zu tun hat. Ein Beispiel ist im Grunde genommen im wahrsten Sinne des Wortes das, was wir heute sehen. Die Kraft der Auferstehung weckt Tode zum Leben auf. Wir haben eine liebe Schwester, die Esther, für die wir viel, viel gebetet haben. Und die Familie mit Wittmeier, und wo wir mit ihnen gerungen haben, gebetet haben, gekämpft haben. Und Gott hat da echt Wunder getan. Und wisst ihr was, die Familie Wittmeier ist heute komplett hier. Steht doch mal auf da hinten, alle miteinander. Esther, du bist auch da. Herzlich willkommen. Und Stefan, möchtest du mal nach vorne kommen? Das ist so der Hammer. Als ich heute Morgen von Stefan die WhatsApp bekam, wir kommen alle zusammen, Esther ist auch dabei, sage ich, Halleluja, passt total zu unserer Predigt. Und ich möchte dich einladen, einfach noch zwei, drei Sätze zu sagen, zu dem, was die Kraft der Auferstehung betrifft.
Wahrscheinlich kommt es dem einen oder anderen jetzt bekannt vor, die Rede ist von Jesus. Für uns ist er nicht nur ein Kind, sondern unser Erlöser, der uns unsere Sünde weggenommen hat, der alles geschultert hat, was wir nicht tragen konnten. Unser wunderbarer Ratgeber und Personal Coach, der uns in allen Lebenslagen zur Seite steht. Unser starker Gott, dem nichts zu klein und nichts zu groß ist. Unser Vater für alle Zeiten, bei dem wir einfach Kind sein dürfen. Unser Friede, Shalom. Und das heißt, dass er sich um unser gesamtes Wohlergehen sorgt. Das war die Weihnachtsbotschaft, die an uns alle ausgegangen ist, vom Roland. Das hat mich so angesprochen und ich habe mir deine Worte zu eigen gemacht und habe die an viele Freunde von mir geschickt, selbst sogar ehemalige Bundeswehrkameraden, die wussten, dass ich Christ bin, die aber mit dem Glauben nichts zu tun hatten, haben, vielleicht bis jetzt. Und ich konnte nicht ahnen, dass Gott es mal in so überwältigender Art und Weise unterstreichen wird. Und das, was ich heute Morgen weitergebe will, ist das, für den nichts zu groß und nichts zu klein ist. Du kannst Gott mit deinen Anliegen nicht langweilen. Oder dass du denkst, das sind Peanuts, da hat er kein Interesse dran. Gott interessiert sich für alles, was dich bewegt. Und es gibt auch nichts, mit dem du Gott in Verlegenheit bringen könntest, was zu groß ist. Und ich stehe heute Morgen als Zeuge dafür, für diese Kraft. In der Nacht, als Esthers Herz aufgehört hat zu schlagen, da habe ich zu Gott geschrien. Habe Jesus angefleht, er möchte so wie in dem Sturm einfach aufstehen und den Sturm beruhigen, dass die Esther hustet, sich verschluckt hat. Aber er hat es nicht gemacht. Und manchmal handelt Gott eben anders, als wir uns das so vorstellen. Aber ich habe was ganz Sonderbares dann erlebt. Er hat den Sturm nicht beruhigt, er hat den Sturm toben lassen, aber er hat mich beruhigt. Und das ist diese Kraft der Auferstehung. Ich kann das nicht erklären. Ich kann das auch nicht in Worte fassen, diesen Friede, den ich in mir hatte und den ich noch in mir habe. Und ich möchte es einfach weitergeben. Gott ist groß und ich danke dir, Daddy, für all das, was du gemacht hast, dass wir heute so als Familie da sein können. Das ist so unfassbar, Herr. Du bist der Allergrößte und wenn du Zweifel an ihm hast, tritt mit Gott in Verbindung. Fang an, ihn anzusprechen. Er wird dir antworten.
Amen. Danke. Wow. Was für eine Predigt. Jetzt könnte man das Buch zumachen und sagen, frohe Ostern. Das ist genau das. Und wir sind echt so froh, dran festzuhalten. Wir haben das in verschiedener anderer Weise erlebt. Raumsituation, ja, das ist für uns so, diese M12, da gingen langsam die Lichter aus, so wie beim HSV, so wie Michael das gesagt hat, ja. Und haben gesagt, okay, es ist Karfreitag, aber Sonntag kommt. Gott hat uns eine Türe geöffnet. Gott hat uns eine neue Türe geöffnet. Und auch da sehen wir Kraft der Auferstehung. Oder Theo Josia, ein 7-monatiger kleiner Junge. Und wir haben das auch, die meisten von uns, mitbekommen. Wir haben gefleht zu Gott. Wir haben gefleht um Heilung. Wir haben über ihm gebetet. Und tatsächlich, so wie Stefan es eben gesagt hat, manchmal laufen die Dinge halt eben nicht so, wie wir die wollen. Und er wurde nicht spontan geheilt. Er bekam eine Transplantation von seiner eigenen Mutter. Aber er ist jetzt am Weg der Besserung. Und Gott hat seine Hand über der Familie. Vergangenen Montag bekam ich einen Anruf von der Vanessa, dass ihre Schwester, sind auch Gottesdienstbesucher, die ab und zu hier in die Gemeinde kommen, genau das Gleiche erlebt hat wie Esther. Zusammenbruch am Weg zur Arbeit, kein Herzschlag mehr. Und wir haben Gott angefleht, wir haben gebetet, wir haben euch auch informiert. Und vor ein paar Tagen schrieb mir Vanessa, gerade wacht sie auf. Die Ärzte sagen, einer von 100 Menschen schafft es in dem Zustand wieder. Es ist wirklich ein Wunder. Also 2 von 100 haben wir jetzt schon, ja. Gott ist gut, Gott ist groß. Jetzt möchte ich aber auch trotzdem sagen, jetzt sagst du, alles wunderbar, aber was ist mit mir? Und ich finde das gut, dass Stefan das eben so gesagt hat. Es geht nicht immer so auf. Es geht nicht immer so auf. Kraft der Auferstehung, wir glauben daran, die Kraft der Auferstehung ist da, weckt Tote zum Leben auf und heilt. Aber wir haben auch andere Menschen. Wir haben zum Beispiel, ich habe euch erzählt, wir haben 2 Menschen in der Gemeinde, die Parkinson haben. Und wir beten da auch. Wir beten um Gottes Eingreifen. Ich war bei einer Familie, bei dieser einen Familie gewesen und ich war so überwältigt, was die für eine Kraft ausstrahlen und Ruhe in dieser Situation drin. Das hat mich umgehauen, da zu sitzen, einen Kaffee zu trinken mit denen, mit ihnen zu reden über diese Sache. Auch das ist Kraft der Auferstehung. Oder wir schrieben diese Gebetsanliegen gerade jetzt raus, letzten Tage. Da bekam ich eine Mail von der Damaris zurück, unsere Missionare in Kenia. Und sie schreibt, im Blick auf dieses Predigtthema, was wir rausgeschickt haben, was für ein schöner Zuspruch, weil er lebt, lebt Samara auch. Ja, ihr könnt euch erinnern, sie haben die kleine Samara verloren. Sie ist gestorben, wo wir lange, viele Jahre gebetet haben, die viele Behinderungen auch hatten. Und das war echt ein richtiger Kampf gewesen über viele Jahre. Aber auch das ist Kraft der Auferstehung. Kraft der Auferstehung, auch da zu sehen, Gott, deine Kraft ist da, die begleitet uns. Und diese Auferstehung, jawohl, Samara, lebt. Wir reden nicht nur vom diesseitigen Leben, wir reden auch vom ewigen Leben. Oder unter Druck. Ich denke so an mein letztes Jahr, das war eines der schwersten Jahre, was ich erlebt habe. Und das war Druck gewesen. Und in dieser Situation drin Kraft der Auferstehung zu erleben. Oder Sarah und ich haben das so mal reflektiert. Wir sind jetzt fast 25 Jahre verheiratet und fast 25 Jahre im Dienst für den Herrn unterwegs. Ja? Und dann zu sehen, da war so viel Kraft der Auferstehung, am Boden zu liegen und irgendwo sich wieder Gott hinzuwenden und aufzustehen. Und dran zu bleiben. Ich meine, allein dass man nebenbei bemerkt, allein die Tatsache, dass Sarah bis heute mit so einem Vollpfosten wie mich zusammen ist, ist allein Kraft der Auferstehung. Amen. Ja, in unserer Ehe, wir können echt sagen, danke, dank Gott für deinen Partner, dass er noch nicht schon längst Reis ausgenommen hat. Auch das ist Kraft der Auferstehung. Was meinst du, wie oft dein Partner schon gefleht hat? Gott, gib mir Kraft, ich schaffe das nicht mehr mit dem. Er checkt es einfach nicht oder sie oder was auch immer. Auch da ist Kraft der Auferstehung greifbar. Ihr aber werdet mich sehen und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Die einen erleben das körperlich, die anderen erleben das seelisch. Und mein Wunsch ist, dass jeder, der hier sitzt, diese Kraft der Auferstehung für sich in seiner individuellen Situation erleben kann. Ich möchte das kurz erklären, auch für die das eher ein bisschen weit weg ist. Wir haben vorhin davon gesungen, Jesus starb am Kreuz und wurde am dritten Tag auferweckt. Und es fällt uns nicht schwer zu glauben, weil wir diese Auferstehungskraft erleben. Ich muss niemanden mehr beweisen wollen müssen, dass Jesus auferstanden ist. Da kam jetzt wieder irgend so ein Bericht im Spiegel. Ich lese sowas gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich habe nur die vielen Posts gesehen auf Facebook dazu. Das ist völliger Blödsinn, völliger Unfug. Weil mein Leben ist ein Beweis dafür, dass Jesus lebt. Das, was Stefan berichtet hat über WhatsApp an seine Bundeswehrkollegen und wohin auch alles, da muss man nicht mehr mit Beweisen kommen, sondern es ist Gottes Gnade, Gottes Kraft, die sowohl im Leid da sind, also in den sogenannten Niederlagen, die aber auch im Erfolg da sind. Und das ist ein Zeichen von Gottes Kraft, ein Zeichen von Gottes Auferstehung. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus, das ist kurz bevor er zurück zum Vater geht. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist Auferstehungspower. Und das darf in jedem Einzelnen hier aktiv wirken. Erklärt wird das in Römer 8, Vers 11. Da heißt es, wenn aber der Geist dessen, also der Geist Gottes, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus, Jesus, aus den Toten auferweckt hat, nämlich Gott der Vater, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Genau das passiert, wenn du an Jesus glaubst. Das passiert. Und dafür sind wir geschaffen. Wir sind dafür geschaffen, dass wir Menschen sind, in denen diese Auferstehungspower von Gott ist. Und das macht den Unterschied. Wie gesagt, die einen werden gesund. Durch die Kraft der Auferstehung. Die anderen tragen Leid durch die Kraft der Auferstehung. Und die anderen halten einfach durch dieselbe Kraft der Auferstehung. Und egal wie, sie wirkt individuell. Wichtig ist, dass wir nicht einander vergleichen. Oh, das, was der erlebt, erlebe ich aber nicht. Gott hat einen ganz speziellen Plan mit jedem Einzelnen von uns. Und ich möchte euch kurz mal diesen Weg aufzeigen hin zu dieser Kraft. Die Ausgangslage ist die wir hier in Epheser 2, Vers 1 lesen. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Also da wollen wir hin, ja? Jetzt gehen wir diesen Weg mal mit. Da wollen wir hin. Da ist Kraft der Auferstehung. Das Zeugnis, was wir eben gehört haben, die Beispiele, die wir eben gehört haben. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Und jetzt heißt es, Vergangenheit, je nachdem, oder halt eben auch Gegenwart, ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Okay, wir leben vielleicht zwar auch ohne Gott recht gut, aber in Gottes Maßstab steht hier, in Gottes Maßstab ist das eigentlich gar kein richtiges Leben. Du sagst doch, die Bibel sagt nein. Kennt ihr das ja? Doch, nein, doch, nein. Die Bibel sagt, ein Leben ohne Gott, das kann in deinen Augen so erstrebenswert sein, was da alles abläuft, was dich alles umgibt, aber in den Augen Gottes ist das eigentlich kein richtiges Leben. Da heißt es hier, ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Hängen wir das jetzt mal mit dem Begriff der Verfehlungen und Sünden nicht ganz so hoch. Ja, wir stellen uns dann ja immer, was weiß ich, drunter vor. Aber es gibt ja tatsächlich Leute, die arbeiten ihr früheres Leben auf. Ja, im Bewusstsein, dass da einiges im Argen liegt. Lassen sie sich beraten und helfen. Und das passiert auch immer mehr. Wir bieten das auch hier in der Gemeinde an. Da passt zum Beispiel auch so ein Ehekurs dazu. Da passt unsere Seelsorge dazu. Einfach die Dinge in Anspruch zu nehmen. Zu sagen, hey, ich bin jetzt schon seit 20, 30, 40, 50, 60 Jahren auf diesem Planet. Und da sind doch einige Dinge angefallen, die mich belasten, die mich plagen. Selbst Betriebe, das finde ich so interessant, selbst Betriebe merken zunehmend, dass Menschen mehr sind als Maschinen. Und wenn sie keine Rücksicht nehmen auf dieses kostbarste Gut, brechen ihnen die besten Leute in den besten Jahren weg. Ja? Da gibt es auch ein Umdenken, dass man sagt, wir können nicht nur von den Leuten 50 Stunden in der Woche rausholen, sondern wir müssen auch schauen, dass uns diese besten Leute erhalten bleiben, also ihnen auch irgendwie was Gutes tun oder ihnen auch Coaching-Seminare und alles Mögliche anbieten. Weil sonst führt es zum Beispiel in einem Burnout. Ein Manager im besten Alter sagte Folgendes: Wenn ich es rückblickend betrachte, so wusste ich damals nicht wirklich, wer ich eigentlich tatsächlich war. Ich lebte ein Leben aus einer Vorstellung heraus. Am Ende wurde das ganze Leben auch zu einer einzigen Vorstellung. Es fehlte jede Authentizität in jedem Lebensbereich. Und hier eine Analyse einer Ärztin und Beraterin für Burnout. Sie sagt Folgendes: Mehr Schein als Sein beschreiben die meisten Betroffenen als ein zentrales Merkmal auf ihrem Weg in den Burnout. Notwendiger Halt und fehlende Identität werden nicht mehr in der eigenen Person, sondern nur noch im Äußeren gesucht. Die Konsequenz: massive Abhängigkeit von außen und wachsende innere Leere. Konzentration auf äußeren, in Anführungsstriche, Reichtum in Form von Karriere, Familie und anderen Statussymbolen. Die Folge, die innere Armut nimmt immer mehr zu. Ja? Da gibt es eine Diskrepanz und am Ende gibt es den Megacrash. Boah, es kracht alles zusammen. Das ganze Kartenhaus fällt ineinander zusammen. Und es passiert so häufig in der heutigen Zeit. Marc Aurel hat mal Folgendes gesagt: Diejenigen, die nicht mit Aufmerksamkeit den Bewegungen ihrer eigenen Seele folgen, geraten notwendig ins Unglück. Diejenigen, die nicht mit Aufmerksamkeit den Bewegungen ihrer eigenen Seele folgen, geraten notwendigerweise ins Unglück. Das ist nur mal so ein Beispiel, ein ganz säkulares Beispiel, was uns umgibt, was vielleicht die Einzelnen von uns erleben, was du am Arbeitsplatz erlebst. Ganz normales Beispiel. Dass, und jetzt komme ich mit diesem Begriff nochmal, dass Verfehlungen und Sünden nicht immer diese Hammerbrocken sein müssen, sondern irgendwo uns allen anhängen. Das kann einfach ein falscher Lebensstil sein. Das ist, und Sünde heißt nichts anderes als Zielverfehlung. Also ich lebe irgendwie in einem falschen Muster, falsche Prägung. Das, was mir vielleicht von zu Hause übergestülpt wurde, und ich lebe in diesen Verfehlungen drin. Deshalb, ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Und dass das nicht immer gesund ist, das wissen wir alle. Da leben wir drin. Wir leben in diesem System. Und dahinter steckt tatsächlich ein System. Nämlich ein System einer Macht, die dahinter steht. Einer teuflischen Macht. Da heißt es nämlich weiter in diesem Vers, ich zeige euch den nochmal, den wir eben gelesen haben, Epheser 2, Vers 1. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und war dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Das ist der springende Punkt. Jetzt kommen wir nämlich wieder langsam zurück in diesem Exkurs, da wo wir eigentlich hinwollen, weil Christus gekommen ist, um aus diesem Kreislauf uns zu erlösen. Und Gott will dir neues Leben schenken. Das geht hervor aus Stellen wie Johannes 10, 10, dass er die Fülle hat, oder Römer 12, Vers 2, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Aber hier ist eine Macht dahinter, ein Geist, ein System, was nicht von Gott kommt, sondern zerstörerisch ist. Ich habe das mal in einer Predigt mit System Babylons zitiert. Das ist ein Lied von Xavier Naidoo. Ich meine, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man sowas in eine Predigt bringen sollte oder nicht. Aber ich fand den Titel gut. Und er singt in diesem Lied am Schluss: Willst du Zeuge sein wie ich, dann steh auf und zeig Gesicht, tritt aus dem Dunkel und such das Licht. Wie gesagt, da hilft Mentoring, da hilft Seelsorge, da hilft Beratung. Aber das Entscheidende ist, es braucht Heilung meines innersten Menschen. Es braucht Erlösung. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann kommen wir nämlich wieder an Karfreitag, dass da einer war, der gesagt hat, ihr schafft das nicht alleine. Du kannst noch so viel Beratung haben und Coaching und alles Mögliche. Es braucht tief im Inneren eine neue Veränderung, eine neue Identität. Und ich möchte euch noch einen Vers dazu zeigen, der das zum Ausdruck bringt. Da heißt es im 1. Petrus 1, Vers 18, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold. Jetzt könnt man hier einfügen, ja? Geld, Selbsterlösungsversuche, Abhängigkeit von außen, an dem Beispiel vom Burnout eben, oder vielleicht auch Urlaub oder sonst irgendwas. Also da besteht nicht der eigentliche Loskauf oder Erlösung, sondern, Vers 19, sondern das kostbarste Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus. Er hat mit seinem Leben für dein Leben bezahlt. Das war der Preis. Man kann das auch ganz praktisch zeigen. Mir fiel das ein, während ich gestern Abend noch mal so über das Ganze gebetet habe. Ich habe euch eben erzählt von dem Theo Josia, der gerettet wurde durch eine Lebertransplantation von seiner Mutter, von der Annika. Warum hat sie das gemacht? Weil es ihr Kind ist, weil sie dieses Kind lieb hat und weil sie wusste, dass sie von der DNA her, ich rede mal als Laie, ja, aber dass sie in der Lage ist, diese Spenderin zu sein für ihn. Das war für sie selbstverständlich, auch wenn für sie die OP absolut nicht unkompliziert war. Aber da hat sie keinen Moment gezuckt, das nicht zu machen. Und wisst ihr, und genau das ist der Punkt bei Jesus. Für diese Krankheit, für dieses Ding in uns drin, gibt es nur Erlösung durch Christus. Christus ist gekommen, um uns zu erlösen von Sünde. Das ist auch so eine Art Transplantation des Herzens. Er gibt uns ein neues Herz, er gibt uns sein Herz, er reißt sein Herz raus und gibt uns dieses Herz. Das ist so ein bisschen im Bild ausgedrückt. Das kann sonst niemand machen. Deswegen wärst du nicht erlöst durch irgendwelche Religionen. Du wärst nicht erlöst durch irgendwelche Übungen, durch Yoga oder durch sonst irgendwas, sondern alleine erlöst. Das Kernproblem alleine erlöst durch Christus. Durch Christus. Das bedeutet neues Leben. Und mein Wunsch ist, dass du diese Kraft erleben kannst. Ich werde nachher ein Gebet sprechen und du darfst Jesus einfach in dein Leben einladen. Du kannst ihm alles hinlegen, alles, was da ist. Und die größte Sünde ist eigentlich die, wenn du bisher ohne Gott gelebt hast. Und du kannst sagen, Gott, ich habe es bisher versucht, aber ich schaff's nicht. Und du kannst ihn einladen in dein Leben. Und dann bekommst du seinen Geist, du bekommst ein neues Leben, eine neue Identität. Und er wirkt dort was völlig Neues. Er sagt, komm zu mir, der du schon seit 20, 30, 40, 50 Jahren selbst gekämpft hast. Komm zu mir, ich werde dir neues Leben geben. Und natürlich für uns, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, gilt das natürlich auch. Für viele Christen ist Jesus am Kreuz gestorben und viele Christen leben noch im Samstag. Ja, irgendwo, er ist für mich gestorben, aber Auferstehung, okay, gehört auch dazu. Aber Jesus will, dich nicht nur erlösen, sondern er möchte, dass dein Leben ein Leben im Sieg ist, dass du in jeder Situation dir bewusst sein darfst und erlebst, dass die Kraft der Auferstehung da ist. Gerade wenn du jetzt auch mürbe bist, wenn du Lieblosigkeit empfindest, wenn du den Eindruck hast, du musst immer über irgendwelche Sachen oder Leute reden oder wenn du immer deine Probleme projizierst auf andere, dein Partner ist schuld, die Firma ist schuld, deine Eltern sind schuld, die Gemeinde ist schuld und alles sind schuld. Ja, dann wird Jesus dir sagen, ich möchte dich wieder neu ausstatten mit dieser Kraft der Auferstehung, dass die auf dich kommt und es wird von innen heraus was passieren. Und egal wie die Umstände sind und egal wie schuld die Menschen um dich herum sind, da wird was, du wirst eine Quelle der Auferstehung, eine Quelle der Kraft sein. Römer 6,4 steht das, dass Jesus möchte, dass wir in dieser Neuheit des Lebens wandeln, uns bewegen, uns fortbewegen. Das ist Auferstehungspower. Das ist nicht immer einfach. Das ist nicht immer einfach, gerade weil wir in diesem System halt eben auch drin leben. Ich möchte euch ein Beispiel noch erzählen. Letzte Woche Sonntag hat die Sabine mir dieses Beispiel erzählt und sie hat mir erlaubt, dass ich das heute Morgen weitergib. Sie hat eine ziemlich schwere Zeit hinter sich und der Höhepunkt kam im letzten Jahr, als sie geschäftlich aus dem Nichts heraus beschuldigt wurde, eine sechsstellige Summe unterschlagen zu haben. Da hat sie jemand gehackt oder was auch immer dem genau passiert ist, aber sie konnte es nicht beweisen. Sogar Gefängnis war eine Option gewesen. Und da stehst du jetzt. Dann an einem Morgen auf dem Weg ins Büro hat sie plötzlich einen Vers vor Augen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und sie sagt zu sich, so jetzt erst recht. Und sie geht genau an diesen Ort sozusagen der Ursache des Ganzen. Und sie geht dahin, der Chef läuft ihr über den Weg und er litt schon länger an einer komplexen Krankheit und sie fragt ihn, ob sie ihm die Hände auflegen darf und für ihn um Heilung beten darf. Hat sie noch nie gemacht vorher. Und er so, okay, oder? So in der Richtung. Sie betet für ihn. 2 Wochen später ist der Chef ziemlich verdattert, seine Werte seien wieder normal. Also total mega, was da passiert. Ja, einfach in dieser Situation nicht zu verzagen, nicht zu verzweifeln und zu sagen, oh, es ist alles so schlimm, Gott, warum hast du das zugelassen? Sondern zu sagen, hey, weißt du was, das kommt nicht von Gott. Hier ist dieses System am Werk und es will mich runterdrücken. Und ich trete genau dagegen auf und jetzt möchte ich da was gegenlegen. Und ich möchte sagen, die Kraft der Auferstehung, ich bete für den Chef oder mach dieses oder tu jenes. Und interessanterweise hat sich die andere Geschichte auch in Luft aufgelöst. Die ganze Anschuldigung und Verleumdung. Genau das, ich muss kurz mal das Mikrofon abschalten. Schalt mal den Ton weg. Wir dürfen nicht ins Netz. Anhand von diesem Beispiel, und ich möchte euch ermutigen, nehmt diese Kraft der Auferstehung in Anspruch. Und ich weiß, es gibt immer 1000 Sachen. Hier erlebst du etwas und könntest sagen, Halleluja. Ja, wie Hosianna, Palmsonntag und eine Woche später kreuzige ihn. Und manchmal sind wir genau diese gleichen Leute. Und ich möchte euch ermutigen, Gott ist da. Die Kraft der Auferstehung ist da. Lege ihm dein Leben hin. Das haben wir vorhin auch in einem Lied zum Ausdruck gebracht. Und sag das, was im Hebräerbrief steht. Hebräer 10, 39. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Amen. Mach das, wirklich, probier das aus. Du hast Situationen, in denen du drin stehst und sagst, ja Gott, und mit dir gehe ich das jetzt an. Wenn ich morgen wieder in die Firma gehe, wenn ich in meine Familiensituation gehe, in mein Umfeld gehe oder in diese schwierige Situation, vielleicht auch in Hauskreis, wo du sagst, Mensch, da gehe ich raus, es gurkt mich irgendwie an, das bringt nichts mehr. Sondern, dass du einfach sagst, im Namen Jesu, Gott, ich möchte diese Kraft der Auferstehung selbst erleben und ich möchte ein Segen sein in dieser Situation. Und da möchte ich jetzt noch für uns beten. Lass uns aufstehen. Und Jesus, ich danke dir für die Kraft dieser Auferstehung, die jetzt heute Morgen hier ist. Ich danke dir für die wunderbaren Beispiele, die wir haben. Ja, und ich kann mich hier einfach freuen an den Beispielen von anderen und darf sagen, und genauso, wie du den anderen im Leid Kraft gibst, genauso, wie du bei den anderen Heilung gewirkt hast, genauso wirkst du in meiner Situation, da, wo ich jetzt stehe. Weil du Jesus bist, gestorben und auferweckt am dritten Tag. Und weil du gesagt hast, weil ich lebe, dürft ihr auch leben. Und ich bitte dich jetzt hier für diejenigen, vielleicht nur Einzelne, die hier sind, die eigentlich für sich sagen müssen, ich lebe eigentlich aus eigener Kraft. Ich habe diese Kraft noch nie persönlich in Anspruch genommen. Ich versuche mein Leben selbst zu meistern und ich merke, wie ich innerlich müde geworden bin. Eigentlich schaffe ich das auch gar nicht mehr. Und ich möchte jetzt einfach an diesem Ostern 2018 zum Kreuz kommen. Und weil ich jetzt erkannt habe, wie dieser Hauptmann, der am Kreuz steht und sagt, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Und ich komme jetzt zum Kreuz und lege alles ab. Ich lege alles ab. Und ich bekenne dir Jesus. Und du darfst jetzt einfach mit mir das nachsprechen. Ich möchte dir helfen in diese Beziehung zu Jesus hinein. Ich bekenne dir, Gott, dir, Jesus, dass ich schuldig bin. Dass ich in diesem System der Welt gefangen bin. Ich bekenne dir meine Sünde, meine Schuld, meine Verfehlung, all das, was mich plagt, meine Selbsterlösungsversuche. Ich lege es alles hin vor dich. Und ich möchte dir vertrauen, Jesus, der du da am Kreuz hingst, dass du das für mich getan hast. Und ich bitte dich jetzt um diese Transplantation. Ich bitte dich jetzt um dieses neue Herz. Reinige mich. Stell mich wieder her. Und du lebst, du bist auferweckt. Und so bitte ich dich jetzt, dass du in mein Leben hineinkommst. Durch deinen Geist. Dass du mir ein neues Leben schenkst. Und weil du lebst, darf ich auch leben. In Jesu Namen. Amen.